Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Heute haben wir wieder eine Edition aus dem Bereich This is how we do it. Und ich möchte heute mal ein bisschen herausfinden, wie meine Kollegen sich auf den Einkauf 2030 vorbereiten und wie sie sich den so vorstellen. Deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt, einmal von Thomas Meyer, seit September 24 bei uns im Haus und Leiter Einkauf.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und dann der ein oder andere hat ihn vielleicht schon mal gehört, den Flo Ostendab, seit, wie ich gerade erfahren habe, dem Jahr 2012 bei uns im Haus und Leiter Supply Chain.
Hallo Max.
Sehr gut. Bevor wir einsteigen, jetzt muss man vielleicht noch eine kleine Kurve machen. Der Flo und ich, wir haben dieses Jahr auch mit dir, Thomas, bei PwC einen Termin gehabt und wir haben einfach uns versucht, ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Wie sieht denn allgemein das Thema Supply Chain, Trends im Einkauf, wie sieht das aus und wo geht das hin? Und ich würde gerne heute mal ein bisschen versuchen herauszufinden, wie das denn aus eurer Sicht ausschauen soll in Zukunft und gerne natürlich auch immer mit einem gewissen Blick auf Ludwig Meister. Jetzt würde ich gerne zuerst, Flo, dich fragen, kannst du mir einen Überblick geben über die Hauptthesen oder über die Hauptthemen, die euch bei der Strategie 2030 beschäftigt haben?
Ja, kann ich gerne machen. Ein Thema, mit dem wir uns ganz am Anfang beschäftigt haben, war so der Übergang von den manuellen operativen Tätigkeiten mehr hin zu den strategischen. Das heißt, mehr auch Parameter setzen und Daten im ERP-System richtig stellen im Vergleich zu allem, was jetzt so manuell abgeschickt oder abgeschlossen wird. Dann das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, ganz stark auch Datenaustausch mit Partnern, jetzt in unserem Fall hauptsächlich Lieferanten dann aus der Sicht, war ein Punkt, den wir mit drin hatten. Dann natürlich, wie wir die günstigsten oder die beste Preis-Leistungs-Gestaltung dann auch für alle anderen Systeme zur Verfügung stellen, sei es Vertrieb, CRM, was auch immer. Wir haben dann uns das Thema noch angeschaut, Risikomanagement und auch Lieferkette, auch wenn es da heute nochmal eine aktuelle Entscheidung gab, aber da wollen wir trotzdem weitermachen an dem Thema, weil uns das wichtig ist. Und dann ja das Thema Zuverlässigkeit, Datenverlässlichkeit, das waren so die Themen, wo wir gesagt haben, da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall was tun. Und ein Thema darf man, glaube ich, aktuell nicht außer Acht lassen, auch wenn es jeder schon 100 Mal gehört, aber das Thema KI wird natürlich auch im Einkauf Einzug halten. Und auch da haben wir uns in den letzten Monaten versucht, einen Überblick zu verschaffen, indem wir auch auf einer externen Veranstaltung waren, aber auch geschaut haben, was ist denn da was bei uns auch wirklich ankommen kann. Also nicht was vielleicht in 10 Jahren irgendwann Einzug gehalten hat bei allen, sondern was bei Ludwig Meister als erstes so an Ideen und Themen Einzug halten kann.
Mhm. Das sind die 5 größeren Themen?
Ja.
Okay. Ich würde gerne in dem Sinne einen kleinen Ausblick auch geben. Wir werden nochmal eine zweite Folge machen, wo es hauptsächlich um das Thema Versorgungssicherheit geht. Aber heute wollen wir uns eher über sozusagen die strategische Grundausrichtung unterhalten. Jetzt würde mich interessieren, Thomas, wenn der Flo sagt, es soll von manuell Richtung strategischer Tätigkeiten gehen, wie würdest du das denn heute bei uns einschätzen? Also wie ist da dein Blick nach einem Jahr drauf?
Ich denke, wir kommen aus einer Zeit, wo sich der Einkauf, die Prozesse im Einkauf ja seit Jahrzehnten nicht arg geändert haben. Und mit dem Einzug gerade der KI in den Einkauf gibt es ganz andere Möglichkeiten und man muss den Einkauf dann tatsächlich für die Zukunft ganz anders aufstellen. Aktuell sind wir auf dem Punkt, dass wir ja durch unser ERP-System und durch, was wir schon mit KI aktuell gerade im Einkauf machen, Prozesse angepasst haben und da, glaube ich, schon anders arbeiten wie vielleicht mancher Mitbewerber oder manche andere Unternehmen, die in der Industrie sind.
Das freut mich natürlich erstmal, weil das würde ich gerne immer tun. Vielleicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen ein Gerüst zu geben, kannst du mal einen Überblick geben, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind wir denn im Einkauf und was für ein Volumen entwickeln wir ab? Einfach, damit ich nochmal so ein bisschen Gefühl dafür kriege, wie viel vielleicht auch heute noch manuelle Arbeit ist? Also was ist denn aktuell der Status quo?
Aktuell sind wir 12 Kollegen und Kolleginnen, die im Einkauf arbeiten. Bei uns mit dabei ist ja auch das Thema Rechnungsprüfung. Da haben wir noch 5 Kollegen, die dann mit zum Team dazugehören. Wir wickeln im Jahr so ungefähr bei 2350 Lieferanten sowas Bestellungen ab. Da haben wir ungefähr 66.000 Bestellungen roundabout, die wir pro Jahr versenden.
Wenn ich jetzt unsere 2300 Lieferanten anschaue, wie würdest du, sag ich mal, den aktuellen Status der Zusammenarbeit einschätzen? Also wo arbeiten wir automatisiert zusammen und wo sind wir noch komplett manuell unterwegs?
Natürlich bei unseren Fokuslieferanten, bei unseren strategischen Partnern, bei unserem Kernsortiment arbeiten wir natürlich sehr eng miteinander zusammen. Die werden auch zentral im Einkauf dann betreut. Dann haben wir die Lieferanten in den Ergänzungssortimenten und die Lieferanten, die wir nur auf Kundenwunsch dann zukaufen, wo wir kleinere Umsätze tätigen, die werden dann von uns im Einkauf vielleicht nicht direkt betreut. Die werden zum Teil auch automatisiert dann bestellt.
Mhm. Vielleicht ganz kurz, Flo, bevor wir in die Zukunft springen. Wie würdest du denn sagen, hat sich das die letzten 5, 6 Jahre verändert oder war das mehr oder weniger gleich, der Anteil der Automatisierung im Einkauf?
Nur der Anteil der Automatisierung, gerade dieser Kleinstbeschaffungen, hat sich sicherlich deutlich erhöht. Wir haben so Bestellprofile laufen. Man muss sich ja vorstellen, jeder, der bei uns einen Auftrag abschließt, verlässt sich darauf, dass diese Position bestellt wird. Und zwar im besten Falle 3 Minuten später, ist so gefühlt. Also weil der Vertrieb braucht Sicherheit, der Kunde braucht Sicherheit. Und es wurde ja vorher auch was zugesichert. Das heißt, wir dürfen da nichts vergessen. Demzufolge laufen bei uns eine hohe dreistellige Anzahl an Bestellprofilen täglich, die diese ganzen Positionen abgreifen. Und die fassen dort einmal natürlich das zusammen, wo wir schon eine Unterdeckung haben, weil wir vielleicht gar keinen Bestand hatten und jetzt einfach ein Kundenauftrag kam. Oder natürlich aber auch in die Zukunft gerichtet, wenn wir einfach die Reichweite unterschreiten, die wir bei diesem Produkt haben möchten. Und die Bedarfsanalyse sagt, da müssen wir was nachbeschaffen. Auch das fließt damit ein. Und ich schätze, wir sind von einem Anteil von deutlich unter 20% in den letzten 6, 7 Jahren auf weit, wir können es nicht auf den Prozentpunkt genau sagen, aber weit über 60%, 70% vollautomatisch hochgefahren. Was bedeutet, was der Thomas vorhin auch schon gesagt hat, das schaut sich keiner mehr an. Das muss sich auch keiner mehr anschauen, aber man muss sich darauf verlassen können, dass es bestellt wird. Das heißt, wir haben das Bestellprofil wird dann, wenn die Grenzen alle eingehalten sind, auch vollautomatisch abgeschlossen und je nach Übertragungsweg, da haben wir verschiedene Bestellprofile laufen, weil man in unserer Branche, wir haben halt welche, die müssen wir per E-Mail bestellen, wir haben welche, die gehen schon per EDI jetzt. Ich rede von den kleineren, bei den großen haben wir immer EDI, aber bei den kleinen Lieferanten, da muss man eben da nochmal aufsplitten, über welchen Übertragungsweg es rausgeht. Aber da hat sich sicherlich einiges getan in der Automatisierung und hat natürlich da auch ein bisschen freigeschaufelt, um sich strategischer und proaktiver mit den Lieferanten befassen zu können.
Ja, zu dem Punkt kommen wir gleich. Jetzt würde mich nur interessieren, Thomas, nach vorne raus, was sind denn so die Themen, die ihr gerne als nächstes versuchen wollt zu automatisieren? Also ich nagel dich da jetzt nicht fest, wenn das dann in 2 Jahren noch manuell läuft, aber was sind denn so die Hauptbereiche, die ihr da jetzt aktuell auf dem Schirm habt?
Natürlich alles, was operativ ist, was man automatisieren kann. Die automatisierten Bestellungen dann von der Quote her natürlich nach oben treiben, ist das Ziel. Und dann natürlich anhand von KI-gestützten Modellen, dass wir da gerade in Themen wie gerade eine Risikobewertung von Lieferanten reingehen, um da die Lieferkette abzusichern und eventuelle Risiken schon ganz früh zu erkennen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch in aktueller Zeit gerade wichtig ist. In Zukunft wird auch das Thema Nachhaltigkeit noch wichtiger werden, wie es aktuell schon ist. Und genau, da sind wir auch dann am Arbeiten.
Okay, also dann bin ich gespannt, welche OKR-Sets da in Zukunft eingereicht werden, damit wir schauen, in welche Richtung das geht. Zweites Thema, Kollaboration, hat es der Flo genannt. Jetzt weiß ich, Thomas, warst du da auch bei einigen Terminen auch mit Lieferanten schon dabei. Ich persönlich finde ja sowieso, dass man auf kollaborative Art viel mehr erreicht, als wenn ich irgendwo nur Daumenschrauben anlege und versuche, irgendwelche Machtspielchen zu spielen. Kannst du mal beschreiben, was da, wie ihr euch da die Zukunft vorstellt und was du konkret hier machst?
Genau, also wir aktuell arbeiten wir gerade an einem, nennt sich Triple Fit Canvas Projekt mit einem Lieferanten zusammen. Hat die Idee, was würden wir tun, wenn wir eine Firma wären? Man bewertet sich gegenseitig in einer Matrix, greift dann die Punkte auf, wo man entweder von der Bewertung her weit auseinander liegt oder wo man allgemein ein Defizit sieht und versucht im Rahmen von Terminen und von Arbeitsgruppen dann in diese Bereiche einzusteigen und das natürlich dann zu verbessern.
Den Begriff Triple Fit Canvas kannte ich davor nicht. Kannst du mal vielleicht nur Kriterien beschreiben, die da bewertet werden?
Wir haben natürlich die Thematik überhaupt der Zusammenarbeit, wie es aktuell gerade läuft, wie es denn mit dem Datenaustausch stattfindet, wie vernetzt man miteinander ist. Das sind dann auch Kriterien, wie denn die Transparenz überhaupt ist, welche Daten man von seinem Lieferanten bekommt oder wo auch der Lieferant dann von uns bekommt.
Das geht wirklich, also ich habe mir die Bewertung auch angeschaut und ich finde, da machen wir gute Fortschritte. Das geht wirklich von der strategischen Abstimmung, weiß jeder vom anderen, wie die Strategie ausschaut in den nächsten Jahren, bis hin zu hat der Thomas in seinen Kontakten dann auf den richtigen Entscheider-Leveln auch den jeweiligen Support. Also das wird wirklich auch eingefordert. Ich finde, das klingt ziemlich gut, was da gemacht wird. Ja.
Also in dem Sinne keine Einbahnstraße, sondern da müssen sich auch beide Seiten committen, dann an den Themen wirklich zu arbeiten und die ja ordentlich mit Ressourcen zu versehen.
Genau, das ist der Sinn und Zweck, dass auch wirklich beide Unternehmen dann wirklich auch den Vorteil haben aus der Arbeit.
Mhm. Das passt indirekt genau zu der Schulung, die ich da Anfang des Jahres mal gemacht habe, weil da ging es ja auch um die Bereitschaft, Willingness to sell, also wie möchte ein Lieferant an uns verkaufen. Und wenn wir sozusagen den Mehrwert für den Lieferanten erhöhen, hat er ja auch einen Vorteil. Und es geht ja nicht nur darum, dass man alleine erfolgreich ist, sondern ich finde die Idee, sich wirklich die Frage zu stellen, was würden wir denn machen, wenn es eine Firma ist, das fand ich ziemlich gut. Also da bin ich echt gespannt, was rauskommt. Wie das Thema Ressourcen ist natürlich dann da auch wieder, wenn du den ganzen Tag im operativen Thema hängst, hast du natürlich keine Zeit, 5 Lieferanten so ein Triple Fit Canvas zu machen. Also da müssen wir dann alleine das schon deswegen automatisieren, damit wir die Ressourcen frei haben. Kannst du einschätzen, wie viel Zeit dich das dieses Jahr sozusagen gekostet hat oder kosten wird, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen?
Wir haben bis jetzt, glaube ich, 6, 7, 8 Termine insgesamt zusammen gemacht, die zwischen Anfangsterminen mit 3, 4 Stunden, die Folgeterminen, Update-Terminen, die dann vielleicht eine Stunde sowas gingen. Also da kommt etwas zusammen und ist aber auch das Schöne, wenn man sieht, es geht in einem Thema, das man sich vornimmt, es geht voran, man kann was bezwecken und dann ist das auch gut investierte Zeit, die man da damit einbringt.
Also jetzt, das ist in dem Fall blöd, weil der Hörer oder die Hörerin nicht sieht, der Thomas grinst da dabei und ist ziemlich überzeugt. Weil es ist ja schon so, also da weiß ich nicht, Flo, wie du das siehst, aber wir müssen ja einfach gucken, man hat so und so viele Stunden pro Tag Zeit und man muss sie immer nur für das einbringen, wo man echt einen Erfolg sieht und da ist natürlich so ein Commitment, ist schon ein echtes Invest, aber du bist ja auch positiv der ganzen Sache.
Ich bin deshalb positiv, weil wir das natürlich mit den strategischen Kernsortimentspartnern machen und weil wir uns hintenrum dann natürlich auch entsprechend effizientere Prozesse und schlankere Prozesse und vor allem eine höhere Transparenz erwarten. Also ich weiß jetzt von einem Thema, was zwar davor schon entstanden ist, aber natürlich auch um Kollaboration ging, wo wir wirklich einen ganz intensiven Datenaustausch haben, wo wir wirklich gegenseitig Reichweiten, Engpässe und Wiederbeschaffungszeiten schon austauschen. Aber auch jetzt, was in dem Projekt geht, Thomas, ich meine, das war Angebotsstart, die da besprochen werden, also wo wir wirklich die ERP-Systeme noch enger miteinander verknüpfen. Und wenn wir uns halt einfach nur 20-30% der Telefonate am Tag sparen, die da untereinander geführt werden, weil einfach alles vollautomatisch passiert, dann kann man sich in der Zeit wieder um andere Themen kümmern. Deswegen ja, ist viel Zeit, aber wenn die gut investiert ist und dann der Return entsprechend ist, dann bin ich da immer aufgeschlossen für.
Genau, um das Beispiel vielleicht mal aufzugreifen. Also wenn wir es dann am Schluss hinbekommen, so wie es geplant ist, dass wir nicht nur den Angebotsstatus untereinander austauschen, sondern dass wir, das ist das Ziel von diesem ganzen Teilprojekt, dass wir unsere Angebotsanfrage aus unserem ERP-System direkt in das ERP-System des Lieferanten einspielen und das natürlich als fertiges Angebot wieder zurückgespielt bekommen, ohne dass man jetzt händisch über irgendwelche Portale was eintragen muss, ist das natürlich nicht nur für uns im Einkauf, sondern auch für jeden Kollegen im Vertrieb ist das eine Wahnsinnsarbeitserleichterung. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das, das super.
Da möchte ich vielleicht noch eins ergänzen, weil das hört sich so einfach an, dann denkt sich jeder, das hat man vielleicht schon mit dem Lieferanten, aber wenn hinten dran vollautomatische dynamische Pricing-Algorithmen dann noch laufen und gleichzeitig natürlich es auch für den Einkauf schon verwendet werden kann, ohne dass man Rabattsätze und so speichern muss, also da steckt für mich schon so viel drin, dass man sagen muss, hey, das hat dann wirklich einen Mehrwert, weil einfach so viele Einzelschritte damit drinstecken schon, ja.
Stimme ich zu 100% zu, machen wir aber natürlich auch nicht mit jedem Lieferanten. Also das heißt, da müssen wir uns gut überlegen, mit wem wollen wir denn wie intensiv kollaborieren, und das finde ich aber ist auch eine legitime Frage. Kommen wir zum dritten Thema. Du hast es vorher mit Preis-Leistung benannt, Flo. Jetzt musst du vielleicht rund um das Thema Nutzen auch für alle Parteien noch ein bisschen einsteigen und mich abholen.
Ja, zum einen haben wir ja den Ludwig Meister Powerpreis, den wir aus dem Einkauf mit der Datengrundlage versorgen wollen und auch möchten. Das heißt, wir wollen hier natürlich schauen, dass wir die sinnvollste Kondition auch zur Verfügung stellen können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir auch hier nur dort investieren können, wo wir glauben, dass das auch notwendig ist. Das heißt, im schlimmsten Falle, und das ist vielleicht auch manchmal schwierig als Einkaufsverantwortliche oder so zu akzeptieren, dass es auch Lieferanten gibt, die vielleicht auch mal automatisiert durchlaufen müssen, ohne dass wir hier einen konkreten manuellen Fokus drauflegen, damit wir auf der anderen Seite die Zeit haben, um bei den großen Projekten und bei den strategischen Partnerschaften schauen, dass alles reibungslos funktioniert und dass jegliche Änderung schnellstmöglich so in den Systemen ist, dass sie für alle, ich sage jetzt mal, ja, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, 66.000 Bestellungen, aber wir haben eine 250.000 Einkaufsvorgänge und wir haben ja weit über eine halbe Million Verkaufspositionen, die da laufen. Und da müssen wir eben schauen, welche von denen müssen da vollautomatisch laufen, welche nicht. Das heißt, Preis-Leistung, ja, man darf nur schauen, dass man sich in manchen manuellen Prozessen nicht verrennt, um dann die Zeit zu verlieren, die man eigentlich bei den zu automatisierenden Prozessen braucht.
Ja. Das ist ja allgemein schon bisher immer unser Credo gewesen, dass wir vor allem geschaut haben, dass die Prozesse, ich sage mal, fehlertolerant und wirklich gut automatisiert durchlaufen. Beim Thema Automatic Pricing, das ist habe ich tatsächlich letzte Woche erst eine Auswertung gesehen, dass wir für wirklich einen großen Lieferanten schon fast 40% automatisch bepreisen. Und das ist natürlich schon auch ein Prozessvorteil. Also
das ist ein Prozessvorteil, das ist natürlich aber auch ein Risiko. Also das darf man, glaube ich, nicht zu schön reden, dass man da kein Risiko hätte, weil natürlich müssen wir sicherstellen im Einkauf, dass da nichts falsch läuft, eine falsch eingetragene, deswegen automatisierte Prozesse, eine falsch manuell eingetragene Preisgruppe oder ein falscher Rabatt führt dazu, dass vielleicht auf der anderen Seite 20, 30, 40 Angebote falsch laufen. Und deswegen, da haben wir einen, das war früher nicht ganz so vernetzt und nicht ganz so schnell. Das ist ein Punkt, der dazu kam im Einkauf, weil wenn da eine Änderung stattfindet oder so, muss man jetzt halt nochmal überprüfen, dass auch wirklich alles passt und muss auch wirklich schauen, dass man, wenn irgendwas gefunden wird oder eine Rückmeldung kommt aus dem Vertrieb, dass die natürlich so schnell wie möglich geprüft und mit dem Lieferanten verhandelt wird. Das ist ja auch manchmal so, dass der Lieferant, auch solche Lieferanten soll es geben, die Rabattgruppenmatrix ändert oder Artikel verschiebt von der einen in die andere Rabattgruppe. Und das sind alles so Themen, die sind heutzutage deutlich höher im Stellenwert, weil früher wusste vielleicht noch der Jakob, dass wenn das passiert oder die Mail kommt, dass er das machen muss. Wenn das heute alles über die Systeme geht, dann muss das alles zu 100% passen, damit es hinten raus keine Überraschungen gibt.
Und wie stellt ihr euch das im Jahr 2030 vor? Oder was ist da das Hauptfokusthema? Da fehlt mir noch ein bisschen die Kreativität.
Ich denke, dass im Jahr 2030 wir mit den großen strategischen Partnern überall so angebunden sein werden und dass wir gleichzeitig das auch noch über eine Matrix überwacht haben, sodass, also ich stelle mir das als Einkaufs-Dashboard vor. Wir haben eine Kollegin im Einkauf, da steht: Hallo Katrin, guten Morgen. Das sind deine Kernlieferanten. In der Risikoanalyse kam über Nacht Folgendes raus: Achtung, Werk in Vietnam, vielleicht Streik oder sonstiges. Zweitens, hier gibt es große Preisabweichungen, die irgendwie zum den Mittelwerten oder Medianen der letzten Jahre nicht dazu passen. Und Achtung, hier gab es noch eine wichtige Meldung für einen Kalendereintrag. Und gleichzeitig, schau mal bitte hier scheint so, hier haben wir eine Rabattgruppenmatrix über Nacht reinbekommen, die scheint nicht zu unserer ERP-Matrix zu passen, und an den drei Punkten musst du vielleicht nochmal schrauben. Also so das große Bild, und da tasten wir uns jetzt so in Einzelschritten hin.
Okay, vielleicht jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Der Flo hat im Vorgespräch zu mir gesagt, dass 2030 ja bald da ist. Wenn ich die Wunschliste so höre, ist es vielleicht doch noch schneller da. Also das heißt, wir müssen vielleicht auch uns überlegen, nur die allernötigsten Sachen, weil die Vision gefällt mir. Also dass wir da vollautomatisch auch Risikoempfehlungen und ähnliches bekommen. Aber das ist natürlich schon noch ein dickes Brett zu bohren.
Aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas, aber was wir so in letzter Zeit gesehen haben, wir schauen uns ja auch neue Software an, wir schauen uns ja auch Anbieter an. Wir waren in Heidelberg auf einer KI-Messe und klar, da wird viel versprochen, da muss man auch sehen, was da gehalten wird. Aber ich sehe schon, dass da deutlich schnellere und größere Schritte kommen, als ich selbst gedacht habe. Mhm. Und da haben wir auch schon ein paar Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, oh, das gefällt uns gut. Und ich glaube auch, dass in ein paar Jahren jeder von uns, so ein KI-Assistent hat, der die ganzen Themen auch auf der Seite ein bisschen managen kann. Und man sieht ja jetzt schon, was man einfach Machine Learning triggergestützt alles an proaktiver Info bekommen kann, wenn die Datenbasis passt. Und wenn man das ein Stück weiter denkt, glaube ich, ist man da nicht so weit weg. Aber ich gebe dir recht, Fokus wird das Thema sein, damit man das nimmt, was am wertvollsten ist.
Ist ja sowieso nicht meine Stärke. Also deswegen ist es gut, dass ihr das versuchen müsst zu behalten, den Fokus. Ja. Ich würde tatsächlich gerne nochmal rund um das Thema Risikomanagement einsteigen, weil ich auch da weiß, Thomas, dass du dich da intensiv mit beschäftigst. Also die Welt wird mit Sicherheit unplanbar bleiben. Das, glaube ich, können wir alle sagen. Was ist da dein Take auf das Thema Risikobewertung und in welche Richtung müssen wir uns da entwickeln?
Für den Einkauf haben wir diese Risikobewertung für die Lieferanten mal in zwei Themen geteilt. Einmal die Risikobewertung nach diesen ESG-Kriterien und auf der anderen Seite natürlich die Risikobewertung, um den Lieferanten und die Lieferkette einzuschätzen nach Ausfallrisiken. Mhm. Und da sind wir bis jetzt auf dem Weg relativ gut dabei mit einem KI-Modell, wo wir die Lieferanten bewerten lassen auf diese ESG-Kriterien. Der bringt auch gute Ergebnisse, wo er den Lieferanten dann in verschiedene Risiken je nach Themengebiet einschätzt. Sucht da beim Lieferanten natürlich nach den frei verfügbaren Informationen, die es gibt. Das funktioniert recht gut. Wo wir noch am Anfang stehen und wo aber noch relativ viel Potenzial da ist und wo extrem wichtig sein wird, ist natürlich die Supply Chain abzusichern vom jeweiligen Lieferanten. Was der Flo vorher schon gesagt hat, dass in der Früh dann eine Meldung kommt mit Achtung, da gibt es jetzt gerade einen Streik in Vietnam als Beispiel oder Achtung, es ist gerade wieder ein Hafen irgendwo geschlossen. Wenn man das natürlich frühzeitig erkennt, die Meldung vielleicht früher bekommt als andere, hat man einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Und deshalb sind wir da auch dann am Arbeiten, dass wir so weit kommen. Natürlich nicht ganz einfach, nachdem die Lieferanten mit den Informationen ihrer Lieferanten, was für uns die Tier 2 oder die Tier 3 dann sind, nicht so ganz großzügig sind, was zwingend notwendig wäre, um das Ganze richtig toll zu bewerten. Aber da sind wir dran und da hoffen wir, dass wir da auch eine super Lösung bekommen.
Wie wollt ihr das im Jahr, das glaube ich, könnten wir vielleicht früher schaffen, aber in Zukunft auch irgendwie kontinuierlich darstellen und so, dass jeder auch über diese Informationen verfügt, wenn er jetzt beispielsweise den Kundenauftrag eingibt? Gibt es da schon Ideen?
Ampel? Konkrete Idee.
Also, nee. Ampel, wir haben schon so viele Ampeln.
Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, welche Farben wir noch reinbringen ins ERP-System, damit sie nicht mehr schaden, als sie vielleicht helfen. Aber auch da, ich meine, wir haben es geschafft, bei Preiserhöhungen das sinnvoll zu verwerten als Information. Wir haben es geschafft, bei Wiederbeschaffungszeiten Änderungen oder bei wirklich drastischen Preisanpassungen das zeitnah über die Informationskette zu kriegen. Und ich denke, dass wir immer unterscheiden müssen, ist es eine Information, die der oder die Kollegin jetzt gerade braucht oder nicht? Der Thomas hat gerade vorhin gesagt, wir wollen sie frühzeitig bekommen, aber ich möchte ehrlich gesagt auch, dass wir im Hintergrund im ERP die Parameter und die Stellschrauben so automatisiert gesetzt kriegen, dass wir wirklich nur bei wertvollen Einzelinformationen wirklich mit einer Ampel oder mit einem Pop-up oder mit was Ähnlichem arbeiten, sodass alles andere eigentlich aus Einkaufssicht geregelt ist. Weil was wir jetzt halt schon machen können aufgrund der Parametrisierung vom Einkauf und von diesen Bestellprofilen ist ja Sicherheiten hochsetzen, runtersetzen, einzelne Artikelgruppen anders bewerten und so. Das Backend dafür hätten wir schon. Wir müssen nur schauen, wie wir das, was vorne reinkommt, auch verwerten können. Und ich würde wirklich schauen, ähnlich wie wir es bei der Never Out of Stop Software machen für die Kunden, dass wir nur relevante Informationen auch für die internen Kolleginnen und Kollegen dann auf den Schirm bringen. Und klar, also mit unserer ERP-Entwicklung haben wir Ampelsystem oder Pop-up oder dann vielleicht mal einen Alternativvorschlag oder sowas, das ist immer denkbar. Aber auch da bin ich am Überlegen, ob es nicht zukünftig vielleicht auch noch andere Wege gibt, die da ein bisschen über das Standard-ERP-Werkzeug hinausgehen.
Ja, und vor allem, also in dem Fall habe ich ja limitierend gedacht, ich habe natürlich, ich wollte Menschen informieren, aber eigentlich müssen wir es ja so bauen, dass es systemseitig im Hintergrund läuft. Und im Zweifelsfall wirklich nur bei einer Eskalation oder bei wirklich einer sehr kritischen, sag ich mal, Situation sich meldet. Wir haben ja aktuell auch die Situation, dass ein Vorlieferant von uns ausgefallen ist. Und da müssen wir natürlich anders reagieren. Ja. Da ist das Risiko plötzlich sehr schnell sehr hoch.
Ja, und das ist eine Information, die muss wirklich, und das haben wir jetzt ja natürlich noch über einen anderen Kommunikationskanal gelöst. Das ist sowas, was zukünftig aus meiner Sicht auch direkt ins ERP fließen könnte. Jetzt ist es so, dass man wirklich da noch manuell eingreifen muss, dass es dann, keine Ahnung, mit einer Bestellsperre oder ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt gemacht haben, Thomas, aber das, ja, genau, das wirklich hart gelöst, könnte man in dem Fall sagen. Ja.
Bevor wir zum Thema der Zusammenfassung und von eurer Vision von Einkauf 2030 kommen, schauen wir uns nochmal den letzten Punkt an. Flo, du hast eingangs gesagt, Datenqualität erhöhen, das war ja indirekt bei den anderen Themen auch immer ein Bereich. Ich kann das, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht einschätzen, wie Stand heute unsere Datenqualität überhaupt ist. Könnt ihr mir da mal eure Einschätzung dazu geben?
Das ist eine sehr gute Frage und die Standardantwort ist wahrscheinlich, es kommt drauf an.
Aha, danke.
Genau, weil wir uns da auch zum Teil schwer tun. Was wir können, ist Lieferanten untereinander vergleichen und abschätzen. Und was wir auch, glaube ich, mittlerweile schon sehr gut machen, ist Stammdaten anreichern mithilfe von unserer E-Commerce-Abteilung und der Software dahinter. Was wir aus meiner Sicht aber noch, oder was auch geholfen hat, sind dann solche Umstellungen, wie dass endlich alle verpflichtet sind, auch E-Rechnungen zu stellen und zu versenden, weil uns das auf unserer Seite hilft, dass wir nicht mehr betteln müssen, dass wir die bekommen, um sie automatisiert zu verarbeiten, sondern dass das wirklich auch flankiert wird durch die Gesetzeslage. Die Qualität an sich, ich denke, da gibt es so einen Standard, den wenn man nicht erfüllt, und da haben wir tatsächlich einige in den 2300 Lieferanten, die es nicht tun, ist so, dass man Artikelnummern, Bezeichnungen, E-Class-Nummern, Zolltarif und sowas, dass man das mit drin hat. Aber um ein Produkt in unserem Bereich verkaufsfähig zu haben, ist natürlich nochmal was anderes. Und auch um Supply-Chain-Daten in der richtigen Qualität zu haben, ist noch was anderes. Als wenn ich an unsere Pick-Robotik denke oder an Bruttogewichte, Bruttoabmessungen und so weiter. Und das ist halt viel, wo ich sage, dass wir vergleichsweise vielleicht etwas bessere Daten haben, wo wir aber auch selber ehrlicherweise viel erheben müssen und viel mit Lieferanten sprechen müssen, um an diese zu kommen.
Thomas, wie schätzt du das im Vergleich zu der Branche davor ein? Also du hast bei uns angefangen, hast du gedacht, oh Gott, die haben ja gar nichts, oder waren wir schon auf dem ordentlichen Stand, oder wie schätzt du das ein?
Ich sitze aktuell, glaube ich, in einer extrem komfortablen Situation, was wir im Hause Ludwig Meister machen, ist nicht Standard, ist aber auch durch die dass wir eine Datenbasis haben, ist es leichter vielleicht wie viele andere Unternehmen, die in 5, 10 verschiedenen Systemen leben müssen, die vielleicht nicht miteinander sprechen können. Das heißt, es ist für uns manches bestimmt leichter. Trotzdem ist es so, dass wir ja, was der Flo schon gesagt hat, es kommt immer darauf an, welche Daten wir vom Lieferanten bekommen, und wir sind auch darauf aus, dass wir am liebsten alle Daten bekommen, die der Lieferant zur Verfügung stellen kann, auch wenn das die Zahlen sind, die aktuell beim Lieferanten an Lager liegen, irgendwelche Produktionslose für die Zukunft, alles ist nicht nur für uns im Einkauf wichtig, sondern ist auch für die Kollegen im Vertrieb wichtig und am Schluss auch für den Endkunden wichtig, der eine Information bekommt und sich vielleicht deshalb genau für dieses Produkt entscheidet. Also wenn uns der Lieferant da die Daten übergibt, dann hat er selbst dann auch einen Vorteil und nicht nur wir.
Also das ist ein sehr guter Appell und weil alle unsere Top 25 Lieferanten diesen Podcast bis zum Ende hören, gibt es jetzt auch von mir nochmal einen Wunsch. Das heißt, jeder, der mit uns Daten tauschen will, der soll sich bitte melden. Wir sind kollaborativ unterwegs, wir geben auch gerne Feedback, wir geben was zurück. Wir können uns auch überlegen, wie wir das Thema Angebote und Wiederbeschaffungszeiten abgleichen und nutzen können. Weil es ist tatsächlich so, dass die Lieferanten, wo wir sehr transparent arbeiten, über die letzten 10 Jahre sich besser entwickelt haben als die, die uns keine Daten gegeben haben. Ich glaube, so kann man das schon zusammenfassen.
Ja, so kann man das absolut zusammenfassen. Und wir legen da auch einen ganz klaren Fokus drauf, auch gemeinsam mit dem Sortimentsmanagement, dass wir diese Kernsortimentslieferanten dann auch wirklich hervorheben und da auch gewillt sind, mehr zu investieren. Egal, ob das jetzt Marketing oder sonstige Aktivitäten betrifft, aber vor allem auch natürlich so kollaborative Ansätze und da Zeit investieren, das machen wir natürlich dann mit denen, wo wir wirklich sehen, dass auch was dabei rumkommt.
Ich habe jetzt sozusagen gesehen, in welche Richtung es gehen soll. Könnt ihr, das ist jetzt keine ganz einfache Frage, also könnt ihr schon mal sagen, oh, sehr gute Frage. Könnt ihr beschreiben, also im Jahr 2030 wäre mein Ziel, dass wir 155 Millionen Euro Umsatz machen. Könnt ihr mal aus eurer Sicht beschreiben, wie dann der Einkauf ausgestattet sein muss und mit was er sich beschäftigt, damit wir das gut abwickeln können? So einen kleinen Hot Take.
Also ich denke, dass wir, soll ich anfangen? Ja. Was wir mit Sicherheit haben werden, ist eine Verschiebung der FTEs in den Bereichen. Ich denke, dass wir mit einem deutlich kleineren operativen Team zurechtkommen werden, die sich da um solche Tasks kümmern und gleichzeitig eine deutlich größere, strategischere Einheit haben, die sich in Gesprächen mit Lieferanten abstimmt und den, ich sage jetzt mal, Übersetzer gibt hin zu unserer IT oder unserem Produktdatenmanagement und auch hin zu unserem Vertrieb. Ich denke, dass die Einkäuferin oder der Einkäufer der Zukunft deutlich vernetzter ist mit dem Lieferanten und vielleicht auch ein paar mehr Rollen mitbegleiten muss oder darf, die man aktuell nicht hat. Ich glaube auch, dass man zum Thema Parameter einstellen und Datenaustausch einen Ticken mehr können muss und handeln muss, als man das heute vielleicht tut in dem Bereich, weil ich glaube, man wird nicht drum rumkommen und man muss auch aufgeschlossen sein, den Problemstellungen, die der Thomas vorhin ganz gut beschrieben hat, in der Risikoanalyse auch mit neuen und wirklich innovativen Ansätzen zu begegnen. Also ich glaube, da auch Lösungen zu finden erst, das wird auch ein Teil sein von einem, ich sage jetzt mal, strategischeren Einkaufsteam.
Richtig, also der Trend geht hin zur Strategie, auch aus meiner Sicht. Wir werden wahrscheinlich, wenn das mit der Automatisierung und mit den KI-Modellen und alles so spontan vorangeht wie in den letzten 12 Monaten, meiner Meinung nach wird in 5 Jahren keiner mehr aktiv eine Bestellung raussenden, wird alles automatisiert über das System abgewickelt werden, natürlich außer irgendwelche Sonderbestellungen, irgendwas. Dann bleibt natürlich viel mehr Zeit und viel mehr Performance-Power, die man dann für den Lieferanten überhaupt aufbringen kann. Dass man den besser betreuen kann, dass man da näher dran ist, dass man dann mehr Informationen bekommt und dann, wenn sich in diesem ganzen strategischen, wie es der Flo auch schon schön ausgeführt hat, werden dann Sonderrollen werden sich ergeben.
Ich glaube, wir werden ein Stück weit mehr hinkommen zu, ich meine, in großen Firmen gibt es das ja, ich spreche jetzt aus der Sicht Ludwig Meister, Mittelstand, das Supply Chain Management, Supply Chain Manager, ich glaube, der Begriff wird einen Ticken mehr Einzug halten bei uns im Einkauf, als jetzt rein operativ einzukaufen. Und ich glaube auch, dass wir nochmal deutlich stärker Fehler reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir aktuell super fehleranfällig sind, aber es gibt ja wirklich, gerade, ich meine, wo man es am häufigsten merkt, ist natürlich in der Rechnungsprüfung. Also wenn da nochmal was auffällt, dann braucht man jemanden, der das komplette ERP-Know-how hat, um rauszufinden, wo ist denn jetzt der Haken. Und ich glaube, dass wir solche Themen auch noch viel automatisierter angehen können und dass auch dort der Automatisierungsgrad noch deutlich steigen wird. Da sind wir zwar jetzt, glaube ich, in den letzten 12 Monaten von irgendwie unter 40% auf weit über 80%, oder?
Ja. Ja,
genau, hochgestiegen, was da automatisiert durchläuft. Also es ist ja wirklich eine großartige Steigerung. Und dazu hat man natürlich jetzt auch mehr Zeit, sich um die Themen zu kümmern und auch wirklich proaktiv das ERP-System zu gestalten, sodass die eben auch langfristig ausgebügelt sind. Also ich glaube, das Thema Fehlermanagement wird nochmal auch ein Stück stärker da in den Fokus rücken, gerade je mehr automatisierten Datenaustausch man kriegt.
Okay, das heißt, ich fasse jetzt mal für mich ein bisschen provokant zusammen, dadurch, dass wir auf der einen Seite viel automatisieren und die Kolleginnen und Kollegen sich Richtung Strategie, Kollaboration, Risikobewertung vielleicht auch entwickeln, schaffen wir 165 Millionen Umsatz auch mit dem gleichen Team wie heute, weil sich die Arbeit verlegt. Das höre ich gerne, das finde ich gut, das können wir so machen. Die Frage, was ich mir dann noch so ein bisschen stelle, ist das Thema, was machen wir mit Ausnahmen und Fehlern und wie kriegen wir das wirklich in eigenen Bereich oder dass wir das noch besser und irgendwie auch automatisiert an die richtigen ausspielen. Das finde ich ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten gehe ich da voll mit. Also ich glaube das auch. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir da das auch hinkriegen, dass wir mit unseren Partnern insgesamt strategisch kollaborativer zusammenarbeiten. Also das finde ich ist absolut sinnvoll und haben wir in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so gemacht, wie wir uns das für die Zukunft vorstellen.
Den Hebel werden wir auf jeden Fall nutzen. Ich will jetzt kein extra Thema noch aufmachen, aber ich würde dir zustimmen, dass wir das mit der Gleichmannschaft schaffen können. Wir müssen, glaube ich, nur schauen, es wird auch einen Bereich geben, so haben es der Thomas nicht zumindest skizziert, wo wir ein Stück weit auch in Richtung Datenanalyst und Entwicklung gehen werden müssen. Ob das jetzt eine Person ist, die aber im Einkauf sitzt oder bei uns im IT sitzt und wir die Übersetzung aus dem Einkauf raus machen, das kann ich jetzt so noch nicht genau sagen. Aber es zeigt sich, dass wir in die Richtung gehen müssen, damit wir so ambitionierte Ziele wie wir haben keine einzigen Ladenhüter mehr produziert in den letzten 12 Monaten rückblicken, damit wir die auch erreichen. Da brauchen wir wirklich ganz, ganz gute Daten.
Okay, aber da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn uns das gelingt, dann können wir uns den auch leisten. Ja. Oder die. Das gut. Geht dann. Also. Ja. Aber tatsächlich finde ich gut, dass ihr den Punkt auf dem Schirm habt. Das wäre nämlich jetzt auch von mir eine Forderung in dem Sinne gewesen, weil ich gesagt habe, da müssen wir natürlich echt noch aussagekräftiger werden. Vielen Dank für den kleinen Ausblick auf einkauf@ludwigmeister2030 und dann würde ich sagen, treffen wir uns bei der nächsten Episode rund um das Thema Versorgungssicherheit und wie wir das schaffen, für unsere Kunden die Bevorratung hochzuhalten. Danke.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke, bis dann.